Tausend Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich dem Buch Samuel zuhörte. Eine Erzählung über die Sünde, eine Frau und einen König und über den Krieg. Um es kurz zu fassen, das Gute zieht das Gute an. Und dann zieht es Kreise wie bei einem Stein, der ins Wasser geworfen wird. Und das Böse zieht das Böse an. Und auch die Folgen des Bösen bestehen fort. Das Gute lebt genauso, wie auch das Böse lebt. Und in vielen Fällen, in vielen Generationen kann dies ein lang andauerndes Leben sein, das sogar mehrere Jahrhunderte besteht. Die Situation ist folgende. Es ist Krieg. Joab ist mit der Armee ausgerückt, König David ist im Palast geblieben. Der Mann ist ausgeruht und gesättigt und empfindet daher wesentlich stärkere körperliche Bedürfnisse. Er hat einen ganzen Harem und in sich viel Feuer. Er wird später ein gutes Dutzend Söhne haben. Aber eine wesentliche Eigenschaft des Reichtums ist immer die Begierde gewesen. Ein Reicher will immer noch mehr. Und da bot sich ihm eine Versuchung. Er erblickte von seiner Terrasse aus eine badende Frau. Die Frau war sehr schön anzusehen. An so einer Frau bleibt das Auge jedes Mannes hängen. Denn worin sonst besteht das Wesen der Versuchung? Sie muss sehr attraktiv gewesen sein. Schließlich findet man heute die schönsten Frauen auch in der Werbung, an jeder Straßenecke. Aus dem Image der Frau hat sich ein ganzer Stil entwickelt. Während des Barock bevorzugte man mollige Frauen. Dünne galten als krank. Heute ist es umgekehrt. Dicke Frauen will niemand mehr anschauen. Wenn sie dagegen die richtigen Maße hat, 60, 30, 35 Kilo wiegt und dabei groß gewachsen ist, sie werden auf dem Laufsteg präsentiert. Es finden Misswahlen statt und alle sind begeistert. Und nachdem die Männer sich an den halbnackten Frauen satt gesehen haben, geschieht mit ihnen das Gleiche wie mit David. Selbstbefriedigung, Vergewaltigungen und psychische Störungen. Der Mann hält es nicht aus und lässt die Frau zu sich rufen. Denn nachdem er sich an ihrem Anblick ergötzt hat, hält er der Versuchung nicht stand und denkt sich einen Plan aus. Befände er sich im Krieg, hätte er dieses Problem nicht. Wie ihr selbst wisst, führen Faulheit und übertriebene Selbstsorge dazu, dass man in Annehmlichkeiten Zerstreuung sucht. Das ist ganz einfach. Auf der anderen Seite kann ich die Frau ganz kurz so beschreiben. Lange Haare, kurzer Verstand. Denn da sie sich zum Baden hinaus auf die Terrasse begibt und sich nebenan ein höheres Gebäude befindet, war sie sich wohl der Tatsache bewusst, dass sie jemand beobachten würde. Sie zieht sich am Tag gerne um, ohne die Gardinen oder Vorhänge zuzuziehen. Also nimmt sich jemand ein Fernglas und beobachtet sie dabei. Und schon haben wir die Situation Davids. Da sie zum Baden gerne auf die Terrasse geht, genießt sie das wohl ebenso. Denn hier geht es nicht nur um eine schnelle Körperwäsche, sondern auch um Genuss. Zweimal die gleiche Situation. Er sitzt in seinem Palast, sie badet auf der Terrasse. Und dieser Eitelkeit entspringt eine gewaltige Sünde, Untreue. Eine Sünde, aus welcher später eine weitere Sünde hervorgeht, Mord. Und an dieser Sünde Davids ist Joab mitschuldig. Uria und andere fallen im Krieg. Und aus der Sünde entsteht wiederum Leid, das Leid der Mütter. Die Verbindung zwischen Joab und David wird bis zum Tod fortbestehen, denn der eine hat den anderen in der Hand. Es kommt zu weiteren Intrigen, die Sünde lebt weiter. Gestern hatte ich einen engen Freund zu Besuch, einen Exorzisten. Er hat mir den Fall eines Exorzismus beschrieben, bei welchem in einer Person mehrere tausend Dämonen steckten. Sie hatten ihren Ursprung mehrere Generationen zuvor. Die Großmutter hatte als Hebamme Kinder ermordet. Und ihr Mörderdämon befand sich nach mehreren Generationen in diesem Opfer. Hunderte, Tausende von Todesgeistern, die aus der Tötung der einzelnen Kinder stammten. Die Großmutter, die als Hebamme Kinder ermordet hatte, hatte sich in den direkten Einflussbereich des Dämons begeben und war zu seinem Werkzeug geworden. Alles, was sie tat, war auf das Böse ausgerichtet. Sie setzte einen Sohn in die Welt, einen zukünftigen Berufsalkoholiker, und dieser Sohn satanischen Ursprungs gründete später eine eigene Familie und säte wiederum das Böse. Die Ehe war auf Hass gebaut. Aus dem teuflischen Samen entstand ein neues Leben, welches wiederum in die Fänge Satans geriet. Von einem Geistlichen, der die Gnade erhalten und ihn beim Exorzismus unterstützt hat, bekam er ein komplettes Schema darüber, wie die Dämonen miteinander verbunden sind. Es begann von den äußeren Zweigen her, von den kleinen Fischen. In der Grafik war Satan mitten im Zentrum wie mit Schellen und Schrauben an der Wand befestigt, sodass er sich scheinbar durch nichts von dort herausreißen ließ. Der Kampf dauerte 12 Stunden. Die letzte Phase zog sich bei verschiedenen priesterlichen Exorzisten über mehrere Jahre. Die Macht des Bösen ist unglaublich. Dort, wo das Böse gesät wird, findet ein Dämon immer Zutritt. Meine Schwester, die ebenfalls dieser Schilderungen zuhörte, sagte plötzlich, eins von den Kindern: Auf ihr Flehen, helft mir, ich leide so sehr, rief der Arzt, der in unserem Krankenhaus Kinder tötete, soll sie doch leiden. Und ich fragte sie, verstehst du, wer zu dir gesprochen hat? Satan, der bereits in jenem Menschen steckte. Denn da er Hunderte oder Tausende von Kindern durch Abtreibung ermordet hatte, war er besessen. Während Leben entsteht, eine Mutter ein Kind in sich trägt und um Hilfe fleht, ruft er im Nebenraum, lasst sie, soll sie doch leiden. Ich möchte euch die Mechanismen des Bösen aufzeigen. Ich danke daher dem Herrgott, dass er so viele ehrwürdige Priester auf meinen Weg gestellt hat, insbesondere einen, der mir gezeigt hat, wie man eine Andacht zur Befreiung von der Generationensünde abhält, um bei euch diese ganzen Zweige herauszuschneiden. Viele Geistliche belächeln diese Verkettung des Bösen. Heute seid ihr ihr im Buch Samuel begegnet. Er hat Jerusalem weit hinter sich gelassen. Er hat so viele mit sich gezogen. Morgen werde ich euch die Hoffnung zeigen, denn David wird bereuen. Und Gott wird diese Reue annehmen. Er gibt ihm aus dieser Verbindung einen Sohn, Salomo, den zukünftigen König. Aber ohne Reue, ohne Bekehrung und ohne Anrufung Gottes, Herr, vergib mir, denn ich habe gesündigt, wird das Böse Böses gebären. Und das zieht sich später durch Generationen. Das sind teuflische Fesseln, die wir von unseren Vorvätern geerbt haben und selbst weitergeben. Daher spreche ich heute in Demut zu Gott: Erbarme dich unser, o Herr, denn wir haben gesündigt. Lernt diesen Psalm 51, den wir während der Exequien täglich gesungen haben, auswendig. Gott, sei mir gnädig nach meiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. 4 Bitten. Dann der 5. und 6. Ausruf. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Wie oft spricht David diese Worte? Die 7. Bitte. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt. 8-mal beichtet er. Aber in dieser Zivilisation gibt es keine Reue. Nur Arroganz und Hochmut vor Gott. Unfassbare Dreistigkeit. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, was für eine verdorbene Zivilisation wir sind. Jemand, der meinem Herzen sehr nahe steht, trägt ein schweres Kreuz. Ein enger Freund, der die Gnade erhalten hat, hat der ganzen Familie unverblümt gesagt: Ich war in der Hölle und habe eure Seelen gesehen. Sie sind alle verdorben. Er hat den Verwandten so erschreckende Dinge gesagt, dass sie ihn in die Irrenanstalt gebracht haben. Für mich jedoch sind das ernstzunehmende Warnungen. Jener Mensch ist auf der anderen Seite gewesen und schreckt die Familie auf. Eure Seelen sind verdorben, ihr stinkt. Also halten Sie ihn für psychisch krank. Innerhalb von 2 Wochen war ich 3-mal in Wien. Dort findet man von Gott kaum eine Spur. Stellt euch einmal vor, da laufen Staatsbeamte mit Bolzen durch die Nase herum. Ich habe für ihn gebetet. Gott, wie soll ich seinen Geist wecken? Aber mit dem toten Leib war nichts anzufangen. Kein Niederknien, kein einziges Zeichen, nichts. Also habe ich mich auf meine Art verabschiedet. Ich werde für dich beten, als Danksagung. Heute verstehe ich, welchen Befehl Gott mir vor knapp einem Jahr gegeben hat. Kümmere dich um die Erlösung. Wenn ihr mir irgendwann den Rücken kehren solltet, werde auch ich diese Einsiedelei verlassen. Dann werde ich niemanden mehr unterrichten können. Ihr müsst alles geben, um diese materielle Welt aufrecht zu erhalten, damit ich mich auf diese Sache konzentrieren kann. Die Schlacht um die Erlösung des Menschen ist unermesslich. Ich muss das Wort Gottes säen, verkünden. Sonst wird es die menschlichen Seelen nicht erreichen. Schließlich handelt das heutige Evangelium vom Reich Gottes. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Was wurde denn aus uns Priestern gemacht? Funktionäre. Wir sind ein Sportverein, eine karitative Einrichtung, eine Show, ein Bauunternehmen. Aber vom Säen des Wortes spricht niemand mehr. Ein Ziegelstein bringt keine Erlösung. Die Kleidersammlung für die Caritas bringt keine Erlösung, denn das kann jeder durchführen. Ein Priester dagegen hat göttliche Papiere, die Macht Gottes. Er ist gesalbt. Er ist auf etwas völlig anderes vorbereitet worden. Verschont mich also mit euren Bitten, für jemanden Arbeit zu finden. Du könntest von Satan geschickt sein, da du mir so ein Kreuz auferlegst. Ich soll für ihn Arbeit suchen. Was soll das? Mach es doch selbst. Warum schickst du mich? Ich habe eine ganz andere Bestimmung. Wenn ihr ständig Leute zu mir schickt, die irgendetwas von mir wollen, dann gehe ich daran zugrunde. Ich habe es kaum geschafft, aus Wien zurückzukehren. Mikołaj weiß, was alles geschehen ist. Schützt mich und betet für mich, damit ich das Korn, das Wort, sähe. Alles Übrige erledigt Gott. Ich soll das Wort verkünden und mich dazu der Technik bedienen, des Internets, der Bücher, allem, was sich bietet. Das, was ich euch jetzt sage, was aufgezeichnet und unter der Rubrik Gottes Wort für jeden Tag ins Internet gestellt wird, ist danach allein Gottes Problem. Denn wenn ich es aus Liebe tue, weil ich für deine Seele kämpfe, wird Gott dieses Wort segnen. Und wenn du dieses Wort hörst, wirst du dich bekehren. Aber das ist nicht mehr mein Problem. Dann schlafe ich und stehe wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt. Den Keimprozess setzt Gott in Gang. Von mir verlangt er nur, dass dieses Wort mit Macht aus mir herausströmt. Ich muss in ihm sein, muss mit ihm verwachsen. Denn sonst spreche ich zu euch entweder wie ein Funktionär oder wie ein Tänzer, der gerne feiert, oder wie ein Schornsteinfeger, der von Haus zu Haus läuft, um zu essen und zu tratschen. Aber das hat mit Gott nichts mehr zu tun. Das ist leicht und schnell und ohne Substanz. Gott sorgt selbst für das Wort. Und durch seine Gnade trägt dieses Wort selbst Früchte. Das Evangelium sagt hier über den zeitlichen Prozess: Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, es kommt also noch der Reifeprozess. Wir müssen Gott wirken lassen. Von euch verlangt Gott, dass ihr betet und durchhaltet. Mir legt er zusätzlich noch die Saat des Wortes auf. Wie hat er so schön gesagt? Kümmere dich um die Erlösung der Menschen.